Der Predigttext kommt aus 2. Petrus 3. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von dem heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es vom Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichtes und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr dabei nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Blut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber auch nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Bis dahin das Wort Gottes.
Da sind. Aber vielleicht schauen uns auch einige jetzt zu. Seid ganz herzlich gegrüßt. Gott möge euch segnen und auch Genesung schenken. Nun, ich möchte, die Kamera verfolgt mich ja, ohne Gesichtserkennung. Ich wollte doch noch einmal zeigen, diese wunderbare Dekoration auch. Also vielen Dank auch an die Deko-Menschen, an die Deko-Geschwister. Ganz toll hier und auch am Abendmahlstisch. Eine wunderbare Deko. Vielen Dank. Nun, wir denken heute in besonderer Weise, Ulf hat das gesagt, das wollen wir auch nicht vergessen, wie jedes Jahr einmal mehr daran, wie treu der Schöpfer seine Schöpfung, und das heißt nicht nur die Erde, sondern das gesamte Universum, wie treu er es versorgt hat und wie er es erhalten hat. Warum in einigen Teilen der Welt und auch bei einzelnen Familien oder Personen dieses treue Versorgen nicht so ist, wie man sich das gerne wünscht und ja, warum das halt nicht so ist, das liegt nicht an der grundsätzlichen treuen Fürsorge des Schöpfers, sondern das liegt einzig und allein an der Gier und an der Hartherzigkeit vieler Menschen und Regierungen. Doch wir wollen dem Schöpfer in Christus Jesus heute nicht nur wegen seiner treuen irdischen Versorgung danken, sondern in ganz besonderer Weise dafür, dass er leibhaftig hier auf dieser Erde war, aber dass er in den Himmel zurückgekehrt ist und uns, die wahrhaft Gläubigen, die wiedergeborenen Christen, dass er uns eine ewige Heimat in seiner unmittelbaren Nähe erworben hat. Aber bevor wir in diese ewige Heimat einziehen können, beziehungsweise einziehen dürfen, muss er erst wiederkommen. Und er wird uns persönlich abholen. Das hat er uns schriftlich gegeben. Und diese Tatsache, dass der Herr Jesus wiederkommt, um uns abzuholen, uns aus diesem Körper auch, der so oft krank ist und der einfach auch einmal sterben wird, wegen der Sünde, diese Tatsache, dass der Herr Jesus wiederkommt und uns abholt, das ist der Kern unseres heutigen Dankgottesdienstes. Zwei Fragen, die wir hoffentlich am Ende des Gottesdienstes geklärt haben, sind: Kommt der Herr Jesus wirklich wieder? Und warum dauert das menschlich betrachtet nun schon eine so lange Zeit? Der zweite Brief des Apostels Petrus hat eigentlich ein großes Gesamtthema. Wir könnten auch sagen, trägt als Ganzes die dicke Gesamtüberschrift das Eindringen falscher Lehrer mit eben ihren falschen oder verfälschten Lehren. Aber nicht nur das, sondern dieser Brief zeigt uns auch auf, wie wir uns als Kinder Gottes, also als wahrhaft gläubige Christen, als Einzelte und gemeinsam als Gemeinde, also als Leib Christi, dagegen wappnen können. Dieser zweite Petrusbrief ist für mich das wichtigste Buch in der Bibel und nur mit dem Judasbrief bezüglich dieses Themas vergleichbar. Die von Petrus gekennzeichneten falschen und gefährlichen Lehrer und ihre Lehren charakterisiert er folgendermaßen: In ihren Lehren leugnen sie die Gottheit Christi, oder Christus kommt zwar noch in ihren Lehren vor, aber er ist nicht mehr der Ausgangspunkt. Wir könnten auch sagen, er ist nicht mehr der Inhalt des gesamten Evangeliums und der wichtigste Ausgangspunkt. Eine erste Bibelstelle dazu aus Kolosser 1, die Verse 16 und 17. Denn in ihm, also das ist Christus, in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Also ohne Christus gibt es keine Rettung. Ohne Christus wäre auch nichts geschaffen, was geschaffen worden ist. Alles ist für ihn, von ihm und zu ihm. Das heißt also, jegliche Verkündigung und jegliche Lehre, in der Jesus Christus nicht der Mittelpunkt ist, ist eine gotteslästerliche Lehre. Und diese Menschen, diese falschen Lehrer, sie spielen mit ihren verdrehten Lehrern, den Gottesleugnern, in die Hände, indem sie auch die Wiederkunft des Herrn Jesus, sagt der Text uns eindeutig, leugnen oder manchmal ein Stück weit ins Lächerliche ziehen. Und gleich in den ersten Versen von Kapitel 3 seines zweiten Briefes, also was wir betrachtet haben, weist uns Petrus darauf hin, dass es so wichtig ist, den gesamten Inhalt der Bibel gut zu kennen. Wir wissen ja, die Bibel besteht aus 66 einzelnen Büchern und zusammengefasst ergeben sie die Bibel. Und es ist so wichtig, die ganze Bibel zu kennen. Das Alte Testament, das haben wir auch im Text deutlich gehört, wo von den Propheten bereits vorhergesagt wurde, alles über den Messias, aber auch zum Teil schon über das, was sein wird und wovon wir heute in dieser Zeit wirklich ein Stück biblische Prophetie erfahren, wo sie in die Tat umgesetzt wird, wo wir sie erkennen können, auch in Bezug auf Israel. Aber eben auch das Neue Testament, wo er sagt, was durch die Apostel, von denen Petrus ja eben auch einer war, gesagt bzw. in der Führung des Heiligen Geistes aufgeschrieben wurde. Also keinerlei von Menschen geschriebene Zusatzlektüre zur Bibel hat ihre Berechtigung. Immer wenn ihr hört, die Bibel und Jesus Christus und, sollten alle Warnleuchten angehen. Die Bibel alleine ist Gottes inspiriertes Wort. Und alles, was darüber hinaus hinzugetan wird, ist nicht von Gott. Ich habe zumindest manchmal den Eindruck, dass bestimmten christlichen Büchern fast mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird als dem inspirierten Wort Gottes, also der Bibel selbst. Ein besonderes Anliegen, wir könnten auch sagen, ein großes Thema für Petrus hier im dritten Kapitel seines zweiten Briefes ist die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Er teilt damals den Empfängern, aber eben auch uns als heute lebende Gemeinde, er teilt uns mit, dass besonders in dem Zeitraum vor der unmittelbaren Wiederkunft des Herrn Jesus Christus diese seine Wiederkunft ins Lächerliche gezogen und teilweise ganz in Frage gestellt wird. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, sagt Vers 3, vor allem bedeutet, es ist das Wichtigste, vor allem anderen, das Wichtigste, dass wir die Wiederkunft des Herrn wirklich glauben und als etwas, das, was wir nicht in Frage stellen dürfen. Gott warnt seine Gemeinde und er warnt die wahrhaftigen Kinder Gottes durch Petrus eindringlich vor dieser besonders gefährlichen Lehre, dass die Wiederkunft des Herrn nicht geschehen würde oder, was eben auch verfälschte Lehre ist, seine Wiederkunft noch lange auf sich warten ließe. Die Wiederkunft des Herrn, wer sie leugnet oder in Frage stellt, ist ein Irrelehrer, ist ein falscher Lehrer. Denn wer die Wiederkunft des Herrn leugnet oder sie in Frage stellt, der stellt damit Gott in Frage und sein ganzes Wort in Frage. Den wahrhaft Gläubigen soll durch diese falsche und gefährliche Lehre ihre Hoffnung auf die baldige Erlösung, auf die baldige Wiederkunft des Herrn geraubt werden. Die Zeit vor der Wiederkunft des Herrn Jesus wird in ganz besonderer Weise geprägt sein von solchen Lehren, die behaupten, dass der gesamte Inhalt der Bibel, jeder Buchstabe und jedes Schriftzeichen eben nicht irrtumslos und fehlerfrei sind. Es wird immer versucht, Widersprüche in der Schrift zu finden und diese vermeintlichen Widersprüche auch besonders herauszustellen. Aber wenn du die Bibel mit einem Betenden, mit einem gläubigen Herzen liest, dann wirst du selbst zu der Erkenntnis kommen, dass sie absolut fehlerfrei und irrtumslos ist, weil Gott keine Fehler macht. Er ist vollkommen. Wenn du persönlich anfängst, auch nur das Geringste in der Bibel wirklich ernsthaft in Frage zu stellen, dann wird das in deinem Leben zu einem geistlichen Dilemma führen. Ich meine nicht, wenn uns einmal Glaubenszweifel quälen, wenn wir einmal so dunkle Zeiten erleben, die erleben wir alle, sondern wenn du wirklich von Herzen irgendetwas, was Gott uns in der Bibel als ein ewiges Erbe hinterlassen hat, wenn du es ernsthaft in Frage stellst, dann wird das in deinem Leben zu einem geistlichen Dilemma führen. Es hat sich nichts geändert. Schon immer argumentieren die Menschen damit, dass seit etwa 2000 Jahren von der Wiederkunft des Herrn Jesus gepredigt wird, aber von Anfang der Schöpfung bis heute ist das ja eben nicht geschehen. Sie behaupten sogar, es hätte sich überhaupt nichts geändert und beziehungsweise es ist alles so, wie es immer schon gewesen sei. Solche Aussagen und Gedanken sind satanisch inspiriert und sie sind dazu noch eine große Lüge. Wir werden das gleich anhand des Wortes Gottes beweisen. Dass alles vom Grundsatz her so bleibt, wie es war, ist eine große Lüge und sogar wissenschaftlich nicht haltbar. Dieses Gedankengut der Spötter und falschen Lehrer hat seine Grundlage im sogenannten, es ist ein Fremdwort, ich erkläre euch das aber, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, Uniformitarismus. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist also diese Lehre, in der alles von Anfang an so war und dass sich nichts wirklich verändert. So könnte man diese Lehre ganz grob umschreiben. Und das ist auch keine neue Lehre, die gab es schon nach dem Rückgang des Herrn Jesus in den Himmel, hat diese Lehre sich schon verbreitet. Aber sie wurde natürlich gerne von den Menschen in der nachfolgenden Zeit bis heute aufgenommen, wenn es darum geht, dass der Herr Jesus wiederkommt und dass die Dinge sich verändern, dann argumentieren sie, nein, es hat sich ja noch nie etwas verändert, nicht wirklich verändert. Aber da täuschen sie sich gewaltig, denn die Bibel selber widerlegt diese falsche Lehre. Denn diese Theorie, ich sagte das, behauptet, dass alle natürlichen Vorgänge seit Anbeginn in unveränderlicher Weise ablaufen. Aber diese Theorie, beziehungsweise diese Lehre, geht eben auch davon aus, dass Gott der Schöpfer nicht die Möglichkeit hat, in seine Schöpfung einzugreifen. Und dass er das auch nicht tut. Und das würde dann bedeuten, dass es auch kein umfassendes, gerechtes Gericht am Ende des von Gott festgesetzten Zeitraumes geben würde. Sie behaupten auch noch frech und lügen dabei, könnte man sagen, dass sich die Balken biegen, dass nämlich ein derartiges apokalyptisches Gericht, wie es die Bibel dann bei der Wiederkunft Jesu, bei der zweiten Wiederkunft ankündigt, noch niemals vorher vorgekommen sei. Warum also sollte die Menschheit ein solches Gericht in der Zukunft erwarten bzw. sie treffen? Sie behaupten stattdessen, das gesamte Universum funktioniere einwandfrei und sei in allem völlig stabil und in sich geschlossen und feststehend und würde gelenkt von den unveränderlichen Regeln und Prinzipien der Evolution. Das ist die grundlegende Aussage. Und wisst ihr, was ich dazu nur sagen kann? Aber wir erklären das gleich. Wir erklären das gleich anhand der Schrift. Welch ein Schwachsinn ist das? Mehr kann ich dazu und möchte ich dazu selber von mir aus nicht sagen. Welch ein Schwachsinn. Welch ein kindliches Denken ist das. Und die Menschheit, entschuldige, wenn ich das sage, sie frisst das einfach so. Ja. Wenn heute jemand ganz nüchtern die Dinge betrachtet, die da in der gesamten Schöpfung stetig vorangehen und in Gang kommen, dann muss jemand schon recht naiv sein, wenn er glaubt, dass alles so ist, wie es angeblich immer schon war. Sie behaupten schlichtweg, Gott wird die gesamte Schöpfung mit seinem gerechten Gericht weder heimsuchen und schon gar nicht vernichten. Aber unser heutiger Text hebt deutlich hervor, dass sich die Menschheit besonders darin gewaltig getäuscht hat und eine völlig verdrehte Sicht der Dinge hat. Wir schauen uns noch einmal Vers 5 und 6 an. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Das ist, nehmen uns das jetzt nochmal vor, ein ganz klarer Beweis dafür, wie sehr sich diese Menschen, die von dieser Theorie, von dieser falschen Lehre ausgehen, sich getäuscht haben, weil sie sagen, alles war immer schon so und nichts hat sich verändert. Ganz zu Anfang lesen wir, es war wüst und leer und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und dann sprach Gott, es werde Licht und dann kam eins nach dem anderen. Da hat also schon mal diese erste große Veränderung stattgefunden, wo man sagen kann, da ist nicht so, wie es mal war, sondern Gott hat nach seinem Wort geschaffen. Da ist nicht so, wie es war, sondern Gott hat verändert. Gott hat geschaffen. Und dann kommt der zweite große Irrtum, dass das alles nämlich einmal untergegangen ist. Wir wissen das, dass Noah, dass 8 Menschen alleine gerettet wurden und eine gewisse Anzahl an Tieren mit in die Arche hineinging. Und dass es die Arche gegeben hat, besteht heute kein Zweifel, weil man hat Reste davon gefunden, wo man eindeutig festgestellt hat, ja, das ist die Arche gewesen. Ja? Also hier sind 2 Beweise, dass diese Theorie, dass alles auch, was gerne so gesagt wird, so, es verändert sich nichts, alles war so, wie es immer war. Es ist eine große Lüge. Von Anfang an hat Gott geschaffen, da war die erste große Veränderung. Und Gott hat vernichtet. Das heißt, die Erde ging in den Fluten unter. Alles, was sich darauf regte, ist untergegangen, bis auf diese gewisse Anzahl von Tieren und bis auf 8 Menschen, von denen Noah einer war. Also, daran kommt eigentlich niemand vorbei. Und trotzdem hält sich diese falsche Lehre hartnäckig in den Köpfen und in den Menschen, in den Herzen der Menschen. Es gab also bereits eine erste Weltordnung, eine geordnete Welt von Gott. Eine geordnete Weltstruktur, die durch den Abfall von Gott auf seinen Befehl hin ausgelöscht wurde. Seit der Sintflut lebt die Menschheit nun also in der zweiten von Gott geschaffenen Weltordnung. Und das steht auch so im Urtext, von der Weltordnung. Und jetzt müssen wir aufhorchen, wir werden in den Medien immer wieder hören von einer neuen Weltordnung, die geschaffen werden soll. Das ist die antichristliche Weltordnung, zu der wir direkt durch verschiedene Dinge hingeführt werden. Ich lasse das mal offen, wie lange die Gemeinde dann noch da ist, aber wir sind in großen Schritten, bewegen wir uns auf diese neue Weltordnung zu. Wir sehen einen deutlichen Unterschied dieser beiden göttlichen von Gott, dieser beiden Weltordnungen bereits darin, dass der Mensch im Gegensatz zur ersten göttlichen Weltordnung, in der die Menschen deutlich älter geworden sind, das ist für uns heute undenkbar, dass es, wenn wir lesen, das Alter der Menschen in der ersten geordneten Welt von Gott, 600, 700, 800 Jahre sind die Menschen geworden. Würde heute jeder sagen, was für ein Schwachsinn, geht doch gar nicht. Warum nicht? Wir können relativ sicher sein. Und es gibt sogar Beweise dafür, die so ein bisschen unter den Tisch gehalten werden von der Wissenschaft, dass einmal ein ganz anderes Klima auf der damaligen Welt geherrscht haben muss. Das heißt auch nicht mit diesen extremen Witterungseinflüssen, die diese heutige von Gott gegebene Weltordnung unterlegen ist. Diese Naturgewalten, die wir heute haben, die scheint es damals nicht gegeben zu haben, sodass die ganzen Umstände völlig anders waren und dass Gott angeordnet hat, dass die Menschen eben ein viel höheres Alter erreichen konnten, auch durch die äußeren Dinge. Das ist nun in der zweiten von Gott gegebenen Weltordnung anders. Heute wird der Mensch nur noch circa im Durchschnitt 70 bis 80 Jahre alt. Seht ihr diesen großen Unterschied noch einmal, dass alles immer so, wie es mal war, dass immer alles wieder so ist. Auch das belegt ist, dass es eben nicht so ist. Früher sind die Menschen viel, viel älter geworden. Heute hat Gott das Alter sehr begrenzt. Also da ist nicht mit, es ist immer alles so, wie es immer schon war. Das ist eine große Lüge. dass der Schöpfer diese zweite von ihm gegebene neue Weltordnung nicht wieder durch Wasser vernichten wird, hat er uns in seinem Wort schriftlich gegeben. Und sein Wort ist und bleibt unwiderruflich. Und als Zeichen dafür hat er uns seinen Bogen in die Wolken gesetzt, den er uns auch von Zeit zu Zeit sehen lässt. Es ist immer wieder eine Erinnerung für uns, was Gott uns in seinem Wort versprochen hat, dass die Welt nicht wieder durch Wasserfluten untergehen wird. Und da spricht auch nichts dagegen, dass man also wissenschaftlich, menschlich diesen Regenbogen erklären kann. Das stelle ich nicht in Frage. Was ich aber wiederum sehe, ist, dass dieser göttliche Bogen, der ein göttliches Zeichen für die Menschheit ist und ein Zeichen auch für Gottes Güte und Gnade und Barmherzigkeit ist, wie er missbraucht wird und heute missbraucht wird, es kommt wieder LGBTQ-Bewegung, allerdings ist da eine Farbe weniger drin, das muss man dazu auch sagen. Ja? Aber trotzdem, er wird missbraucht. Diese aktuelle Welt und ihre Ordnung, was jetzt ist, was wir jetzt haben und sehen, wird allerdings, wenn wir Gottes Wort glauben, vernichtet werden. Es wird nicht so bleiben, wie es ist. Jedoch nicht, wie eben erwähnt, in Wasserfluten, sondern im Feuer. Vers 7. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Nach der Wiederkunft des Herrn Jesus zum Gericht, also der Herr Jesus, noch einmal, kommt ja zweimal wieder. Er kommt einmal wieder, das erste Mal hoffentlich sehr bald, und da berührt er ja nicht die Erde, sondern es heißt, der erste Thessalonicher Brief, beziehungsweise auch der zweite Thessalonicher Brief, geben uns da klar Auskunft drüber. Da wird es so sein, die Menschen, es wird eine Posaune erschallen, und das ist auch kein Symbol oder ein Bild, das ist Tatsache. Es wird eine Posaune erschallen, und dann heißt es, werden zuerst die Toten, die im Glauben an Christus Jesus entschlafen sind, werden auferstehen, und dann heißt es, werden die, die wir dann noch leben, das heißt die wahrhaft wiedergeborenen gläubigen Christen, sie werden in einem Augenblick, im Urtext steht, in einem Atom, in einem Augenblick wird ihr Sterblicher, den Körper, den wir jetzt haben, wird verwandelt werden in einem Körper, den der Herr Jesus hatte, als er auferstanden ist. Das ist, wir sind also nicht dann wabbernde Geister oder Nebelschwaden, sondern wir werden einen Körper haben. Wie genau die Substanz ist, weiß niemand. Aber es wird so sein, dass der Herr Jesus in geschlossene Räume gehen könnte, aber trotzdem zu Thomas sagen könnte, der gezweifelt hat, hier, fass in meine Seite, fass in meine Hände. Es wird also ein Körper mit Substanz sein, aber eben nicht mehr dem Verderben, dem Sterben unterworfen. Wir werden verwandelt werden in einem Atom. Und dann werden die zuerst Auferstandenen in Christus und wir, die wir dann diesen Herrlichkeitsleib haben, dem Herrn entgegengerückt werden in die Wolken, in die Schechina, in die Herrlichkeitswolke, mit welcher er die Erde auch sichtbar verlassen hat. So wird er wiederkommen. Das ist die erste Wiederkunft Jesu. Und dann tritt eine Phase ein, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, und dann kommt er nochmal wieder und dann kommt er auf den Ölberg in Israel. Und dann beginnt das Gericht für die Völker. Und dann wird die Erde durch Feuer zerstört werden. Ich erkläre das gleich noch ein bisschen genauer. Und dazu, um das einmal so auch euch noch einmal vor Augen zu führen, habe ich zwei Stellen aus dem Alten Testament und eine Stelle aus dem Neuen Testament, die das noch einmal ganz klar verdeutlichen und das auf Gottes Wort Verlass ist. Die erste Stelle, Jesaja 66, 15 bis 17. Denn siehe, der Herr wird im Feuer kommen und seine Streitwagen wie der Sturmwind, um seinen Zorn in Glut zu verwandeln und seine Drohungen in Feuerflammen. Denn mit Feuer und mit seinem Schwert wird der Herr alles Fleisch richten, und die vom Herrn Erschlagenen werden eine große Menge sein, die sich heiligen und reinigen für die Götzengärten und einer anderen nachlaufen, inmitten derer, welche Schweine... Das sollte da eigentlich gar nicht hin, das ist überflüssig. Eigentlich sollte es nur 15 bis 16 sein. Ist aber mein Fehler, Ulf. Mir geht es um, dass Gott mit Feuer diese Erde richten und vernichten wird. Dann Malachi 3, Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Herrscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Und eine Stelle aus dem Neuen Testament, 2. Thessalonicher 1, 7 bis 8. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Dieses Ganze wird in Feuer einmal vergehen. Und die größte Lüge überhaupt ist die, dass die Menschheit auf dieser Erde sicher wohnen würde. Wir sehen schon in der aktuellen Zeit, wenn wir die Endzeitkapitel der Evangelien lesen, dann besteht eigentlich kein Zweifel daran, dass wir diese Wehen jetzt in immer kürzeren Abständen erleben. Und wenn wir doch sehen, dass der Mensch den Naturgewalten nicht gewachsen ist, ob es Überschwemmungen sind, ob es Erdbeben sind, ob es Vulkanausbrüche sind und so weiter. Der Mensch ist den Naturgewalten nicht gewachsen. Und er wird ihnen nie gewachsen sein. Und deswegen, es ist auch das eine große Lüge, dass der Mensch auf der Erde sicher wohnen würde. Der Mensch wohnt, so scheint es, noch relativ sicher, aber nur darum, weil der Schöpfer seiner Schöpfung noch Einhalt gebietet. Er, der Schöpfer, ist es, der das Feuer im Erdinneren noch zurückhält und überhaupt die Naturgewalten noch nach seiner Güte und Barmherzigkeit erträglich gestaltet. Der interstellare Himmel, also da, wo die Planeten angeordnet sind, er ist voller Sterne, Kometen und Asteroiden. Und das gibt es so viele davon, dass niemand sie zählen kann, bis auf den, der sie geschaffen hat. Schaut mal, Psalm 147, Vers 4. Er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Gott kennt sie, jeden Einzelnen, weil er sie geschaffen hat. Das Innere der Erde ist gefüllt mit einer zähen Masse, die wir Menschen als Lava bezeichnen, deren Temperatur ca. 7000 Grad heiß ist. Die Menschen sind von diesem Erdkern lediglich durch eine Schicht von etwa 15 Kilometer getrennt. Das ist alles, was zwischen dem Verderben und der Menschheit steht. 15 Kilometer. Und natürlich oben über die Güte Gottes, die das alles noch zurückhält. Noch. Eigentlich, wir könnten das so sagen, menschlich betrachtet, ist die Schöpfung eine tickende Zeitbombe. Und Gott hält den Sünder in der Hand. Die Elemente der Erde werden, wie im Predigttext beschrieben, im Feuer zerschmelzen. Und das, was die Menschen als Himmel wahrnehmen, wird sich auflösen. Aber ihr Lieben, die wahrhaft Christusgläubigen, die werden dieses Szenario, wenn ich die Schrift richtig verstehe, nicht erleben. Denn der Herr Jesus hat sie bei seiner ersten Wiederkunft zu diesem Zeitpunkt bereits zu sich in sein Reich geholt. 1. Thessalonicher 5, 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber nun bleiben diese zwei Fragen zu beantworten. Erstens, kommt der Herr Jesus nun wirklich wieder? Können wir uns darauf verlassen? Haben wir Sicherheit? Können wir Sicherheit haben? Die Spötter und die falschen Lehrer behaupten ja, dass der Herr Jesus nicht wiederkommt oder dass er vielleicht zu spät kommen würde. Und fügen noch frech hinzu, dass dieses Märchen die wahrhaftigen Christen bereits seit 2000 Jahren verbreiten würden. Nun, ihr Lieben, der Herr Jesus, er kommt wieder, ganz sicher. Wir schauen uns einmal zwei Stellen an. Markus 13, 26 bis 27. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen, vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Und der Herr Jesus, er wird keinen von euch vergessen. Er kennt euch alle mit Namen. Er liebt euch alle. Und wenn du nicht nur mit ihm lebst, sondern er in dir, in deinem Herzen, dann die er sammelt, die Engel sammeln und in sein Reich bringen werden. Aber eine herrliche Stelle auch noch in der Offenbarung, Kapitel 1, 7 bis 8. Ich denke, es könnte sein, mit Chance in der Bibelschulung, dass wir auf diese Stelle eingehen. Weiß ich aber noch nicht. Siehe, er kommt mit den Wolken, der Herr Jesus. Und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Der Herr Jesus sagt, ich bin das A und das O. Griechisch Alpha und Omega, Anfang und Ende. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist und der da war und der da kommt. Der Allmächtige. Wir können sicher sein, der Herr Jesus kommt. Und so wie es aussieht, wenn wir das alles sehen, dann dauert das auch nicht mehr lange, bis er kommt. Aber ich werde nachher auch noch mal erklären, warum die Menschen meinen, wir erzählen Märchen, das dauert ja schon so lange. Ich gehe da noch drauf ein. Die erste Frage ist von der Schrift her, wenn wir Gott glauben, ist sie beantwortet. Frage 2, warum dauert es aber nun so vermeintlich lange? Hierzu müssen wir erst einmal Vers 8 unseres Textes anschauen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das müssen wir sorgfältig verstehen, denn der Herr Jesus ist der Anfang von allem. Und er ist auch das Ende, das heißt, er spricht das letzte Wort. Das ist wichtig, er ist der Anfang, er ist das Ende. Er ist der Allmächtige, dem nichts unmöglich ist. Für uns Menschen erscheinen 1000 Jahre wie eine Ewigkeit. Na, wenn wir jetzt einmal sehen, dass ein Mensch 70 bis 80 Jahre alt werden kann, dann sprechen wir hier über 10 bis 12 Generationen. 1000 Jahre sind für uns Menschen wirklich eine Ewigkeit. Bei Gott, sagt uns das Wort, sind 1000 Jahre wie ein einzelner Tag. Und das ist in diesem Fall auch keine symbolische Zahl, weil die Zahl bezeichnet aus göttlicher Sicht wirklich eine Zeitspanne. Weil die Zahl bestätigt sich, so wie im 1000-jährigen Reich, wo es heißt, der Herr Jesus richtet ein 1000-jähriges Reich auf und dann heißt es, und wenn die 1000 Jahre um sind, das heißt, die Zahl wird bestätigt. Und hier ist es genauso. Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und dann kommt das Gegenteil und ein Tag wie 1000 Jahre. Diese Zahl ist also nicht symbolisch zu verstehen, sondern wortwörtlich zu nehmen. Und jetzt versuche ich uns zu erklären, warum das so ist, nämlich aus der göttlichen Sicht heraus. Die Schöpfung hat auch nicht, wie in diesem Fall, wenn man das falsch versteht, 6000 Jahre gedauert, weil es heißt ja ein Tag wie 1000 Jahre und umgekehrt, sondern die Schöpfung hat gedauert 6 Tage a 24 Stunden. Das wird uns in der Bibel auch erklärt. Es wurde Abend und es wurde Morgen jeweils ein neuer Tag. Also nicht 1000 Jahre, sondern 24 Stunden. Es ist dem allmächtigen Schöpfer also möglich, Geschehnisse und Abläufe in einen einzigen Tag zu projizieren, die nach menschlichem Verstand und Fassungsvermögen Jahrtausende dauern müssten. Gott hat also in 6 Tagen a 24 Stunden die gesamte Schöpfung in ihrem Ursprung, die erste Weltschöpfung, hat er geschaffen. Für uns Menschen unmöglich, weil sie sagen, ja, das geht ja gar nicht, weil dies, weil das, weil jenes. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt die göttliche Sicht, ist die Gnade, die Güte, die Geduld und die Barmherzigkeit des allmächtigen Schöpfers mit seiner gesamten Schöpfung und dem Menschen so groß, dass er die Abläufe, unter anderem auch die des Verfalls und des Gerichts, die für ihn vom Grundsatz her wie Tage sind, so verlangsamt, dass es uns Menschen wie Jahrtausende vorkommt. Aber aus seiner Sicht ist das nicht so. Aus seiner Sicht geht alles rasend schnell. Nur durch seine Güte und Gnade zieht er die Dinge, dass es für uns wie diese unendlichen Jahrtausende vorkommt. Aber für ihn sind es ganz kurze Abstände, jeweils nur Tage. Und mit der Wiederkunft des Herrn Jesus ist es ebenso. Der Herr Jesus kommt pünktlich und zwar auch ganz sicher, Hebräer 10, 37, denn auch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen soll. Und er wird nicht auf sich warten lassen. Der Herr Jesus kommt pünktlich. Der kommt keine Sekunde zu spät. Der kommt pünktlich. Es ist also in Wirklichkeit ganz simpel, aus Gottes Sicht sind vom Tag der ersten Schöpfung, jetzt nicht circa 6000 Jahre vergangen, sondern 6 Tage. Darum spricht er auch in der Bibel mit Recht davon, dass die Menschen seine Wiederkunft in aller Kürze erwarten sollen. Für Gott sind es nicht 6000 Jahre, sondern 6 Tage. Und es war immer das absolut Richtige, wenn Menschen in der Naherwartung die Wiederkunft des Herrn erwartet haben, wenn sie auch so gelebt haben, weil sie das zu einem gottesfürchtigen Lebenswandel beflügelte. Und außerdem weiß bis heute niemand, ob er überhaupt noch einen Morgen erlebt. Da will ich jetzt keine Krise bei dir auslösen oder irgendwelche Ängste schüren, aber es ist so, wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben werden. Und darin sollten sich alle Menschen im Klaren sein, wir können unserer Zeitspanne hier auf der Erde von uns selber aus nicht eine einzige Sekunde hinzufügen. Warum Christus noch nicht wiedergekommen ist, hat aber auch noch einen anderen Grund. Den will ich euch nicht verschweigen, weil die Schrift ihn nicht verschweigt. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann Raum zur Buße hat. Es ist Gottes Geduld und es ist seine Liebe, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, dass jemand wirklich den Weg in die Hölle antreten muss. Aber wenn ich die Bibel richtig verstehe, ihr Lieben, leider ist das so, wird die Hölle wesentlich voller sein von der Anzahl her als der Himmel. Schaut mal, 2 Bibelstellen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, der Herr Jesus Christus will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist auch ein Grund dafür, warum Gottes Güte und Gnade noch da ist und er noch nicht wiedergekommen ist. Und natürlich auch die sehr bekannte Stelle aus Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben haben darf. Und ein weiterer Grund dafür, warum der Herr Jesus noch nicht wiedergekommen ist, ist der, dass Gott Kenntnis darüber hat, in seiner Allwissenheit und in seiner Vorausschau, wer aus den Nationen, also aus den Heiden, zum Glauben an Christus Jesus kommen wird. Bei Israel läuft das ja ein bisschen anders. Es ist immer wichtig, dass wir in dieser Zeit, in der wir uns befinden, das Land Israel und seine Bevölkerung nicht aus den Augen verlieren. Das ist für uns als Christen ganz, ganz wichtig. Denn unser Heil ist mit dem Heil Israels untrennbar verbunden. Denn Israel wird vernichtet werden, bis auf einen Überrest. Aber der wird komplett Christus als den Messias anerkennen und ihn rufen. Und dann kommt der Herr. Israel, der Überrest, wird als Ganzes gerettet werden. Die werden dann christusgläubig werden. Aber der Großteil von ihnen wird vorher in einem verheerenden, vernichtenden Krieg werden sie vernichtet werden. Und die Anfänge davon können wir jetzt sehen, ihr Lieben. Was aktuell in der Welt los ist, das dürft ihr nicht unterschätzen. Wir sind so kurz vor einem möglichen dritten Weltkrieg. Wenn sich irgendeine Großmacht da einschaltet, dann fängt es an zu qualmen. Wir müssen aber keine Angst davon haben, denn der Herr Jesus sagt, wenn ihr das alles kommen seht, erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, eure Erlösung naht. Aber es ist wichtig, wie sehr sich die Menschheit auch immer weiter von Israel entfernt. Der französische Präsident Macron hat gesagt, keine Waffenlieferungen mehr an Israel. Und Europa weiß gar nicht, was sie sich damit antun. Wer sich von Israel abwendet, Israel verflucht und Israel angreift, hat sich Gott persönlich zum Feind gemacht. Also Europa wird sich schwer verschlucken, desto weiter sie sich von Israel abwenden. Und diese Heuchelei, wir stehen hinter Israel. Naja, gut. Der Rest aus Israel wird zur Erkenntnis kommen und sie werden zu Christus schreien und dann werden sie als Ganzes, die, die übrig geworden sind, errettet werden. Aber die Heiden, die Nationen, da sieht das ein bisschen anders aus. Römer 11, 25. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dies Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Versteht ihr? Israel ist in die Verstockung geraten und Gott hat sich dann den Nationen, den Heiden zugewandt. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin zuallererstes zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gesandt. Die haben ihn zum damaligen Zeitpunkt abgelehnt, haben ihn bis heute ja nicht erkannt. Gott hat sich in seiner Güte, in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit den Heiden, den Nationen zugewandt. Und Gott weiß in seiner Vorausschau, er kennt jeden Einzelnen, der wahrhaft gläubig ist. Deswegen auch noch einmal für dich, du brauchst kein Theater spielen. Entweder bist du gläubig und der Herr Jesus wohnt in deinem Herzen, er weiß es dann, aber die ganzen Schauspieler, die vielleicht jahrelang zur Gemeinde gehen und auch am Gedächtnismahl teilnehmen, aber gar nicht wiedergeboren sind, die werden ein echtes Problem haben. Deswegen überdenke immer, ob du wirklich, ob Christus in dir lebt, ob er dein Herr ist, ob du wirklich ein Jünger Jesu bist oder ob du nur sein Fan bist. Das musst du dir überlegen. Denn gerettet bist du nur, wenn Christus in dir ist. Weil Gott sieht dann Christus in dir. Nur die Gerechtigkeit, die Christus am Kreuz erworben hat, ist maßgebend dafür, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Alles andere ist Nebensache. Das ist keine Drohung, es ist einfach auch ein Aufruf an dich. Lasst euch versöhnen mit Gott, aber macht es ernst und ehrlich und nicht oberflächlich. Denn wir wissen doch, dass geschrieben steht in der Schrift. Da werden dann viele sein, die sagen, Herr, wir haben doch aber auch dieses und jenes. Und Gott hat gesagt, ich habe euch nie gekannt. Das wäre doch schrecklich. Versteht ihr diese halben Sachen? Da sagt einer, er glaubt an Jesus und verzichtet dann auch auf einige Dinge. Aber er meint es gar nicht ernst. Das ist alles nur nach außen. Das kannst du lassen. Dann nimm lieber die Dinge hier in vollen Zügen. Und dann hast du das wenigstens auf Erden alles in vollen Zügen genossen und gehst dann in die Hölle. Schrecklich wäre es doch, wenn du nur halbe Sache machst und du musst trotzdem in die Hölle gehen. Das muss nicht sein. Mach ganze Sache mit dem Herrn. Er nimmt dir nichts weg. Er enthält dir nichts vor. Er will dir alles geben, damit du ein erfülltes, ein Leben in seinem Frieden und in seinem Segen schon hier auf der Erde haben kannst. Und dann erst in der Herrlichkeit. Da langen keine Worte, um das zu beschreiben, was die wahrhaft Gläubigen dort erwartet. Was sie nicht erwartet, sind 88 oder 89 Jungfrauen. Die wird es da nicht geben. Sondern der Herr hat uns das deutlich gesagt, was da alles auf uns wartet. Paulus durfte einmal ganz kurz einen Blick da rein tun. Und ihm fehlten die Worte. Er konnte es nicht beschreiben, was er an Herrlichkeit gesehen hat. Deswegen hat er am Ende gesagt, ich behalte es lieber für mich. Es ist Herrlichkeit, was uns erwartet im Himmel, aber auch schon auf der Erde, seinen Frieden und ein sicheres Durchkommen, bis er uns hier abholt, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Deswegen ist Mission so wichtig. Persönliche Mission, über die auch Sabine kurz gesprochen hat, aber auch als Gemeinde. Mission ist so wichtig, weil du als einzelne Person und jede wahrhaft bibeltreue Gemeinde durch ihren Missionsdienst, dass sie Menschen das Evangelium nahebringt und jeder Einzelne dann durch Gott gerettet wird, trägt dazu bei, dass diese Vollzahl erreicht wird, die eben auch dazu beiträgt, dass der Herr Jesus wiederkommt, ihr Lieben. Sobald auch die letzte Seele aus den heidnischen Nationen nach Gottes Vorhersehung zum Glauben an Christus durchgedrungen ist, wird das dann mit den anderen heilsgeschichtlichen Dingen dazu beitragen, dass die Wiederkunft des Herrn dann daraufhin geschieht. Und deswegen, ihr Lieben, der Dienst der bibeltreuen Verkündigung hat ebenfalls großen Einfluss auf die Wiederkunft des Herrn. Ich frage mich, was so manche Leiter von Gemeinden oder Bischöfe, Kardinäle, Päpste, welche Ausreden sie haben wollen, wenn der Herr Jesus sie fragt, was sie denn dazu getan haben, dass der Name des Herrn verherrlicht wird. Petrus schreibt uns dann ab 11, ich komme auch gleich zum Ende, dass die wahrhaft Gläubigen das nun alles wissen. Schreibt er uns in Vers 11. Wir wissen das nun alles. Und wie sehr sollten sich dann alle, dessen Herr der Herr Jesus nun in Wahrheit ist, durch einen gottesfürchtigen Lebenswandel auszeichnen, der die baldige Wiederkunft des Herrn mit einem fröhlichen und mit einem dankbaren Herzen erwartet, abgesondert von dieser Welt mit ihren vielfachen Sünden, aber mit einem klaren und einem mutigen Bekenntnis zu unserem Herrn Jesus Christus, zu seinem Wort. Ich komme jetzt da auch wirklich dem Ende ganz nahe. Ich möchte noch mal sagen, 2. Petrus 3, 17 bis 18, das ist ja die letzten Verse. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Der passt auf, dass ihr nicht mit fortgerissen werdet. Es geht manchmal so schnell. Wenn wir einmal sehen, Menschen wohnen am Wasser, kleines Bächlein, wunderschön, rieselt da so lang, ach wie toll und wie herrlich, und die Fischlein springen da so schön raus. Jetzt kommt wolkenbruchartiger Regen und jetzt wird dieses Bächlein zu einem reißenden, lebensbedrohlichen Fluss und er reißt alles mit sich. Und so ist es auch in diesem Erdendasein, ihr Lieben. Macht keine Kompromisse mit der Sünde. Wenn ihr Satan den kleinen Finger gibt, er nimmt die ganze Hand. Wir werden mit weggerissen und manchmal ist alles, was für uns hoch und heilig war, plötzlich völlig Unverständnis. Mir sind Menschen begegnet, die ein klares Christuszeugnis hatten und sie wurden mitgerissen und die einfachsten Dinge des Glaubens waren für sie plötzlich wie fremdes Land. Gottes Güte, seine Gnade reichen aus, um sie auch wieder einzuholen. Aber sie haben sich selbst unendliche Schmerzen zugefügt, indem sie sich haben von der Welt und von ihren falschen Verlockungen und Angeboten mitreißen lassen. Es gilt wirklich für uns als Kinder Gottes. Es wird nicht ohne Verzicht und es wird auch nicht ohne Opfer gehen. Und mit einem klaren Nein zu aller Sünde und zu allem, was in Gottes Wort steht, dass es vor Gott ein Gräuel ist. Ein klares Nein. Wenn sie euch dadurch ablehnen, wenn sie euch Idioten schimpfen, gerade auch euch Jungen, es ist immer so schön, euch besonders auch zu sehen, wie sehr ihr euch in der Gemeinde auch schon einbringt. Und wie groß ist die Gefahr, dass sie euch beschimpfen oder euch einen Vogel zeigen oder sonst was. Aber wenn ihr standhaft bleibt und dem Herrn manchmal auch eure Not zeigt, wie schwer euch das zu schaffen macht, dann wird Gott euch dafür segnen. Auch solche, die mal ganz nah dabei waren und den Herrn den Weg, haben jetzt einen Umweg gemacht, der Herr holt sie in seiner Güte und Gnade ein. Aber wir wollen auch dafür beten und für sie beten, wenn wir wissen, dass jemand einmal ganz nah bei Christus war und dass er von diesen Dingen mitgerissen wurde, dass der Herr sich erbarmt und sie wieder zurückholt. Und für Gott ist es nicht unmöglich. Ich möchte dich zum Schluss etwas fragen. Erwartest du, ich gehe mal noch eine Etage höher, freust du dich wirklich, wie hier in unserem Predigttext geschildert, auf die Wiederkunft des Herrn, auf den neuen Himmel und auf die neue Erde? Stell dir einmal vor, die Posaune erschallt jetzt und der Herr Jesus kommt in der Schechina wieder. Hättest du Angst? Würdest du dich schämen? Oder könntest du ihn freudig erwarten? Würde der Herr dich so, wie es in seinem Wort sagt, würde er dich bei der Arbeit finden. Und damit meint er ja, würde er dich finden, dass dein Herz ihm zugewandt ist. Würdest du dich freuen können? Oder hättest du ein schlechtes Gewissen? Oder du auf jeden Fall kein gutes Gefühl, kann täuschen, ich lasse die Gefühle mal außen vor, aber du hättest Angst. Das wäre nicht gut. Denke einmal darüber nach. Und lass dem Herrn dich so wirklich auch verändern in deinem Herzen, dass wenn die Posaune erschallt, du deinen Haupt erhebst und die Wiederkunft des Herrn Jesus freudig erwartest und ihm Halleluja und Amen zurufen kannst. Das soll unser dauerhafter Zustand sein, ihr Lieben. Dieser neue Himmel und die neue Erde sind weder eine Fiktion, sie sind auch keine Einbildung und sie sind auch keine Illusion, sondern sie sind göttliche und wahrhaftige Realität. Schaut mal, Offenbarung 21, 1 bis 5. Jesus Christus lässt Johannes schauen, wo du und ich, wenn wir christusgläubig sind, sein werden. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr, von wegen, es bleibt alles so, wie es war. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ist ein ganz wichtiger Satz, ihr Lieben, das werden wir im Bibelstudium auch sehen. Was Johannes sah, was er hörte und was er aufschreiben sollte. Das ist Gott so wichtig, dass er gesagt hat, schreib es auf. Es ist wahrhaftig und gewiss, dass das sein wird. Mit dem letzten Satz möchte ich noch einmal ganz zum Anfang zurück. Gott, der Schöpfer, ist uns in Jesus Christus persönlich begegnet. Er hat uns mit ihm und durch sein vollkommenes Opfer vom Kreuz alles aus Gnade geschenkt, was nötig ist, um nicht nur während dieser Zeit auf dieser Erde, sprich mit diesen guten Gaben, mit denen er uns versorgt, mit der er die ganze Erde versorgt. Das schenkt er uns und dafür wollen wir ihm dankbar sein. Aber wir wollen ihm auch von Herzen weit darüber hinaus dankbar sein, dass er allen, die wahrhaftig das Opfer des Herrn Jesus annehmen, dass sie dann von seinen Geschöpfen zu seinen Kindern geworden sind und dass er ihnen dieses ewige Zuhause in seiner Gegenwart als Geschenk persönlich überreichen will. Ist das nicht herrlich? Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, allmächtiger und ewiger Gott, Lob und Dank, Preis und Ehre und Anbetung sei allein dir. Herr, wir können es nicht fassen, deine Güte und deine Gnade und deine Barmherzigkeit, die du deiner gesamten Schöpfung immer noch zuteil werden lässt, obwohl der Mensch dabei ist, sie zu zerstören. Herr, wir danken dir, dass deine Güte immer noch währet, dass du uns auch in diesem Jahr mit allen guten Gaben versorgt hast, die zum Leben auf dieser Erde notwendig sind. Aber noch viel mehr, Herr Jesus, danken wir dir, dass du uns erlöst, dass du uns errettet hast, dass wir einmal eine ewige Heimat bei dir haben werden. Und ich danke dir jetzt schon dafür, Herr Jesus, dass du bald wiederkommst. Ja, Herr, du kommst bald. So hilf uns, dass wir bis dahin treu unseren Dienst tun, dass wir das tun, Herr, was du uns auferlegst, dass wir den Menschen sagen, dass sie verlorene Sünder sind, aber dass es Rettung gibt und dass etwas Herrliches auf sie wartet. Herr Jesus, mögest du dich durch jeden Einzelnen hier verherrlichen, aber auch durch diesen Teil deiner Gemeinde, dass Ströme des lebendigen Wassers von ihr ausgehen zum Lob deiner Herrlichkeit. Gepriesen noch einmal seist du, Vater im Himmel, durch unseren Heiland Jesus Christus im Heiligen Geist. Amen.